einmal drüber und dann starten wir mal vielleicht mit einem kleinen Bild. Kennen Sie den hier noch? Wer kennt den hier? Okay, Held meiner Kindheit, der C64, hat einen ganzen Megahertz, 64 Kilobyte RAM und ich glaube, er hat nur einen CPU-Kern gehabt. Was würden Sie sagen, was waren damals die Herausforderungen beim Software-Schreiben? Die Ressourcenknappheit, oder? Man hat irgendwie mit jedem Register auf Du und Du sein müssen. Man hat schauen müssen, dass man die wenigen Ressourcen, die man hat, irgendwie bestmöglichst ausnutzen kann. Man hat sich überlegt, brauche ich wirklich einen 32-Bit-Integer oder reicht auch ein 16-Bit-Integer? Heute haben wir ganz andere Herausforderungen. Die Ressourcen sind es im Grunde nicht mehr. Heute liegt es an der Komplexität von unseren Anwendungen. Business-Anwendungen werden immer größer, Business-Anwendungen werden immer komplizierter und wir haben zunehmend Probleme damit, diese Komplexität klar zu kriegen, im Kopf irgendwie klar zu kriegen. Und aus dem Grund hat man sich ein paar Lösungen einfallen lassen und die laufen alle mehr oder weniger auf das Thema Architektur hinaus. Architekturkonzepte oder auch verpackt das Ganze in Form von Architekturmustern. Und es ist zunächst einmal eine schöne Sache. Auf der anderen Seite bringt natürlich jedes Architekturmuster, das wir einsetzen, jede Indirektion, die wir in die Anwendung einbauen, auch zusätzliche Komplexität mit sich. Was war noch das Ziel von dem Ganzen? Was wollten wir erreichen? Ah ja, wir wollten die Komplexität reduzieren, oder? Dumme Sache, irgendwie ist das schon so ein wenig ein Teufelskreis. Klar, Architekturmuster helfen, aber ab einem gewissen Punkt ist es wahrscheinlich kontraproduktiv. Dazu kommt, und da bin ich jetzt bei meinem guten Kollegen, dem alten Fritz, dass wir heutzutage Anwendungen schreiben, die für die Ewigkeit konzipiert sind. Wir planen unsere Anwendungen so, als ob sie nie abgelöst werden müssten. Was würden Sie sagen, was ist so die Lebensdauer einer typischen Business-Anwendung? Ist es ein Jahr, ist es eine Dekade, sind es 5 Dekaden? Gibt es da Meinungen? Bitte? So ungefähr 10 Jahre, würde ich sagen. Das ist auch die Erfahrung, die ich gemacht habe. Eine Dekade plus minus. In manchen Bereichen vielleicht drastisch weniger, in manchen Bereichen vielleicht ein wenig mehr. Aber ungefähr müssen wir so 10 Jahre lang mit einer Anwendung leben und dann müssen wir sie ablösen. Und wahrscheinlich wird sie dann allerdings nicht sofort 1:1 durch was anderes abgelöst, sondern wir haben dann häufig etwas, das einer schleichenden Ablösung nahekommt. Wir lösen zunächst das eine Modul ab und dann das andere Modul, weil sich niemand so eine Big Bang-Ablösung und Neuintegration erlauben kann. Das kriegen wir auch vom Entwickeln nicht hin, beziehungsweise auch nicht vom Betrieb, von der Einführung. Ja, und für das sind unsere Anwendungen nicht designed. Sie sind nicht dafür designed, dass sie irgendwann sterben, dass sie irgendwann in den Ruhestand gehen, beziehungsweise dass irgendwann Teile davon in den Ruhestand gehen. Wir haben ein weiteres Problem, nämlich Legacy. Wenn Sie mich vor 10 Jahren gefragt hätten, Manfred, was ist ein Legacy, dann hätte ich gesagt, ja, das ist irgend sowas, was vor der Mondlandung entstanden ist. Irgend sowas wie COBOL oder wie Fortran. Wenn Sie mich heute fragen, was Legacy ist, dann muss ich Ihnen leider sagen, Legacy ist sowas wie Webforms, ist noch keine 15 Jahre alt. Legacy ist sowas wie WCF, ist 2008 eingeführt worden. Legacy ist leider sowas wie WIF, leider oder Gott sei Dank, ist 2009 meines Wissens eingeführt worden und 2012 in .NET direkt aufgenommen worden. Legacy ist sowas wie die Web-API. Mir schmerzt das Herz, wenn ich das sage, ist erst 2012 eingeführt worden, wird durch MVC Core 1 mehr oder weniger ersetzt werden. Legacy ist sowas wie Angular 1, wo auch schon die zweite Version, die komplett anders ist, in den Startlöchern steht, ist 2009 in der ersten Version erschienen. Wir haben also das Problem, dass die Sachen, die wir nutzen, die Tools, die wir nutzen, immer und immer schneller Legacy werden. Ich habe es heute schon einmal gesagt, wir haben mittlerweile Milchprodukte, die etwas länger halten als so manches JavaScript-Framework und das ist natürlich ein Problem. Die Sachen werden immer schneller Legacy. Ja, wenn Sie mich da kurz mal wiederholen lassen, wir haben ein Problem mit der Komplexität. Und immer mehr Architektur hilft nur bedingt, weil jede Indirektion bringt weitere Komplexität mit sich. Und wir designen Anwendungen für die Ewigkeit, obwohl sie in der Regel nach plus minus einer Dekade abgelöst werden. Ja, und Technologien werden auch immer schneller Legacy. Das sind so die Probleme, die wir heutzutage im Architekturbereich haben. Ja, und in genau diese Kerbe schlagen Microservices. Der Microservice-Ansatz sagt, wir müssen unsere Anwendungen anders schreiben, anders als bisher. Wenn wir uns so eine typische Anwendung anschauen, wie sie in den letzten Jahren entstanden ist, dann haben wir da eine riesengroße Anwendung, die ist in der Regel in verschiedene Schichten geteilt, muss nicht so sein, aber hat sich eingebürgert und die Anwendung ist halt mehr oder weniger logisch in Module geteilt. Trotzdem haben wir eine große Anwendung, einen Monolithen. Wir können kleine Teile davon nicht ohne weiteres sterben lassen und wir müssen viel Architektur ins Spiel bringen, um diese große Anwendung beherrschbar zu machen. Microservices sagen, wir machen das anders. Wir machen nicht eine riesengroße Anwendung, sondern mehrere kleine Anwendungen. Jede Anwendung kann dann nach gewissen Architekturprinzipien aufgebaut sein, aber da müssen wir nicht mit den großen Architekturkanonen ausrücken, das kann sich da mehr oder weniger im Rahmen des Sinnvollen bewegen. Man kann dann natürlich auch pro Microservice die klassische Schichtentrennung stattfinden lassen. Auch jeder Microservice hat dann, wenn man das Spielchen zu Ende denkt, seine eigene Datenhaltung. Die Frage, die jetzt da auftritt, ist ja, wie Micro ist denn Micro? Wie klein ist denn Micro? Viele Leute glauben ja, Micro ist wirklich klein. Und aus dem Grund sage ich immer, Microservices sind vielleicht nicht die beste Bezeichnung. Ein Microservice ist häufig mehr als ein Formular, häufig auch mehr wie eine Use-Case-Implementierung. Ein Microservice ist irgendwas, was wohl so zwischen eine Person und ein Team von 12 Personen benötigt. Der Martin Fohler, der dazu einen wunderschönen Grundsatzartikel geschrieben hat, den Link haben wir hier drauf, der hat in den Artikel geschrieben, wir haben beobachtet, der Trend geht in diese Richtung. Die haben also sich nichts Neues einfallen lassen, sondern einfach beschrieben, was die beobachtet haben. Und die haben gesagt, bei unseren Kunden schaut es ungefähr so aus. Wir sind also maximal irgendwo bei einer Größe, die man überschauen kann, bei einer sinnvollen Teamgröße. Etwas, was man vielleicht mit etwas gutem Willen noch in einem Scrum-Team unterbringt. Das ist so im Wesentlichen das Größte, was da dieser Martin Fohler als Größe für einen Microservice entdeckt hat. Nur so viel, um einmal das Micro abzustecken. Ja, und was sind denn jetzt die Vorteile von dieser Aufsplittung des Monolithen, wie man so schön sagt, in mehrere kleine Services, in einen Service, eine Anwendung pro Modul? Ein so ein Vorteil ist, Sie können pro Service die beste Technologie nutzen. Nur weil Sie sich vor einigen Jahren für die WCF entschieden haben, müssen Sie nicht im neuesten Modul auch die WCF nutzen. Sie schreiben ja eine neue Anwendung für das neue Modul. Sie haben da nicht die ganzen Abhängigkeiten von den anderen Modulen drinnen. Nur weil Sie sich irgendwann einmal für WinForms entschieden haben, heißt das nicht, dass Sie die neue Anwendung, das neue Modul nicht mit einer Web-Anwendung oder mit WPF oder mit Silverlight oder sonst irgendwas, bitte nicht mit Silverlight, Gott habe seiner Seele gnädig, umsetzen können. Weniger Komplexität in der Anwendung. Sie haben nicht mehr diese großen Anwendungen, müssen nicht mehr mit Architekturkanonen kommen. Klar, Sie brauchen Architektur, kommen aber mit weniger Indirektion aus und Ihr Team kann die Anwendung überschauen, beherrschen. Eine weitere Sache ist die Skalierung. Sie können Microservice-Architektur einfacher skalieren. Die Sachen, die hochfrequentiert sind, die können Sie auf mehrere Rechner verteilen, die können Sie hochskalieren. Andere Sachen, die vielleicht nur zwischendurch benötigt werden, die müssen vielleicht nicht so hochskaliert laufen. Austauschbarkeit. Ich habe es vorhin schon gesagt, vielleicht müssen wir da ein neues Wort einführen. Die Möglichkeit, in die Rente zu gehen. Sie können ein altes System ablösen durch eine neue Implementierung. Ein Problem, das derzeit sehr viele Firmen haben, die schon länger am Markt sind. Banken, Versicherungen, aber auch andere Firmen, die seit mehreren Dekaden ein Produkt anbieten. Sie können da gewisse Module, weil sie veraltet sind, gegen was Neues austauschen. Ausfallsicherheit, Sie können die Dinge, die wirklich wichtig sind, ausfallsicher gestalten, beziehungsweise wenn ein Microservice ausfällt, dann fällt dir nur eine Anwendung von diesem Verbund aus und dann werden vielleicht die anderen Anwendungen trotzdem benutzbar sein. Ein schönes Beispiel ist hier Amazon. auch wenn das Verrechnungsmodul ausfällt, können Sie vielleicht trotzdem noch Bücher kaufen auf Amazon oder auch andere Sachen auf Amazon kaufen. Das heißt, Sie können das machen, was Amazon eigentlich möchte, nämlich Umsatz generieren. Der Ausfall eines Teilsystems führt nicht zum Ausfall des gesamten Systems. Sie haben ein einfacheres Deployment pro Anwendung, muss man da dazu sagen. Das Gesamtsystem ist wahrscheinlich etwas komplexer zu deployen, aber die Anwendung, der Microservice, der an sich recht klein ist, relativ klein ist, der ist einfacher zu deployen. Sie kommen mit kleineren Teams aus, haben somit weniger Kommunikationsoverhead. Im Idealfall sitzen alle Leute in einem Scrum-Team oder in irgendeinem anderen Team, muss ja gar nicht Scrum sein. Und Sie haben die Wiederverwendung, weil diese Microservices, die werden natürlich miteinander kommunizieren müssen, die werden Nachrichten austauschen müssen, die werden sich gegenseitig über interessante Neuerungen benachrichtigen müssen und somit haben sie automatisch sowas wie Schnittstellen, APIs, Services, synchrone und asynchrone Services, ja, und das erhöht dann natürlich die Wiederverwendbarkeit für andere Teile, wo sie dann auch andere Microservices hier dazu integrieren können. So, jetzt habe ich lauter Vorteile aufgezählt und da müssen eigentlich schon die Alarmglocken läuten, oder? Wenn einer nur mit Vorteilen kommt, dann will er ihnen was verkaufen. Da muss doch irgendwo ein Haken sein. Klar, auch hier ist ein Haken. Es gibt keine Architekturentscheidung, die nur Vorteile mit sich bringt. Softwarearchitektur ist immer ein Jonglieren mit Konsequenzen und Sie müssen halt schauen, dass Sie am Ende mehr positive als negative Konsequenzen haben. Die große Herausforderung bei Microservices ist, dass sie automatisch ein verteiltes System kriegen. Und verteilte Systeme sind nun einmal schwieriger handzuhaben wie nicht verteilte Systeme. Sie müssen sich da über viel mehr Sachen Gedanken machen, Sie müssen sich mit Services auseinandersetzen, Sie müssen sich mit Sicherheit in verteilten Systemen auseinandersetzen, Sie müssen sich mit dem Thema Ausfallsicherheit beschäftigen und Sie müssen sich mit mehr Technologien beschäftigen. Klar. Auf der anderen Seite kann man das auch wieder ein wenig relativieren, zwar nicht ganz, aber ein wenig, indem man sagt, moderne Systeme sind heutzutage eigentlich eh verteilte Systeme. Sie haben irgendwo zumindest ein Backend, Sie haben irgendwo ein Frontend und das Frontend möchte in der Regel was vom Backend. Ansonsten ist das Frontend alleine relativ langweilig. Aber Sie haben ein verteiltes System und müssen das beherrschen können, Ihre Entwickler müssen das beherrschen können, Sie müssen damit umgehen können. Etwas, was hier auch ganz interessant ist bei Microservices, ist, dass man da wieder mal die alte Theorie des Bounded Contextes ausgegraben hat. Eine Theorie, die so am Beginn der Domain-Driven Design-Bewegung Anfang der Nullerjahre entstanden ist. Bounded Context bedeutet im Kontext von Microservices, dass jeder Microservice mehr oder weniger ein abgegrenzter Bereich mit eigenen Daten ist. Ich bleibe da wieder beim klassischen Beispiel Amazon, da kann sich jeder was vorstellen. Da gibt es ein Recommender-System und ein Billing-System und diese beiden Systeme werden natürlich mit Daten arbeiten. Und lustigerweise werden beide wahrscheinlich irgendwas mit Kunden und Bestellungen machen. Und da könnte man jetzt da aufschreien und sagen, hey, ist ja blöd, dass es zwei Systeme sind, die haben die gleichen Daten, die müssen eigentlich zu einem System zusammengefasst werden. Die Ideen hinter dem Bounded Context sagen genau das Gegenteil. Die sagen, ja, du hast vielleicht links eine Entität, die Kunde heißt, und rechts eine Entität, die Kunde heißt. Du hast vielleicht links eine Bestellungsentität und rechts eine Bestellungsentität. Das war es dann aber vielleicht schon mit den Gemeinsamkeiten. Ein Kunde schaut fürs Recommender-System wahrscheinlich komplett anders aus wie ein Kunde fürs Billing-System. Fürs Recommender-System sind wahrscheinlich die Zahlungsbedingungen nicht ganz so wichtig. Vielleicht auch nicht die genaue postalische Adresse. Vielleicht sowas wie Postleitzahl, okay, könnte für statistische Auswertungen interessant sein. Aber der Kunde wird da anders ausschauen. Im einfachsten Fall wird sich der Kunde auf eine ID und auf vielleicht ein paar Merkmale beschränken, plus Verbindungen zu seinen Bestellungen. Auch die Bestellungen werden im Recommender-System anders ausschauen wie im Billing-System. Da werden Sie keine Historisierung für die Preise brauchen. Insofern ist es eigentlich gut, wenn Sie Ihre Anwendung in verschiedene Teile teilen, in verschiedene Kontexte, weil eben jeder Kontext seine eigenen Regeln hat und seine eigene Modellierung bedarf. Sie müssen nicht alles unter einem Hut bringen und somit können Sie pro System jene Modellierung stattfinden lassen, die eben für dieses und jenes System die beste Art der Modellierung ist. Sie müssen kein One-Size-Fits-All-System bauen. Ja, was braucht man jetzt da, damit Microservices funktionieren? Einfach so drauf loslegen wird zu wenig sein. Da wird man sich, wenn man das Spielchen exzessiv treibt, ein paar Holzspäne einziehen. Man braucht Testautomatisierung. Dominik hat es vorhin schon erwähnt, sollte eigentlich zum Tagesgeschäft gehören. Ohne Testautomatisierung werden Sie ein Problem haben. Wenn Sie Hausnummer 20, 30 Microservices haben, wie es bei einem Kunden von mir der Fall ist, dann müssen Sie diese Services automatisiert testen können, bevor Sie die deployen. Sonst werden Sie da nicht weit kommen. Sie brauchen auch ein automatisiertes Deployment. Ansonsten geht da viel zu viel schief, wenn Sie 20, 30, 300, wie auch immer, Services manuell deployen müssen. Und Sie brauchen eine Art von Monitoring. Sie müssen wissen, wie es Ihren Services da draußen geht. Sie müssen wissen, wo da Probleme auftreten. Das sind ein paar so Sachen, auf die man denken muss, damit Microservices funktionieren. Ja, lassen Sie mich zusammenfassen. Microservices helfen bei der Komplexitätsreduktion. Kleinere Teams können jeweils die beste Technologie für ihre Aufgabe nutzen. Dadurch, dass sie kleinere Teams haben, haben sie auch weniger Kommunikationsoverhead. Die Anwendung bleibt überschaubar. Eine Konsequenz, wahrscheinlich eine nachteilige Konsequenz ist, dass die Komplexität ein wenig verlagert wird. Die kommt aus der Anwendung raus und kommt in die Schnittstellen rein. Da müssen wir mehr investieren. Wir müssen uns mit Schnittstellen, mit verteilten Systemen beschäftigen. Und wir haben sowas Design bezüglich Austauschbarkeit oder Tod der Anwendung bezüglich dem ins Rente gehen von bestimmten Anwendungsteilen. Darüber hinaus haben wir auch diese Bounded Context Idee, wo wir pro Anwendungsteil, pro Microservice die beste Art der Modellierung stattfinden lassen können. Ja, so viel zu diesem Überblick. Besten Dank, dass Sie da waren.
Vielen Dank, Manfred. Beim vorletzten Punkt ist mir gleich ein Begriff eingefallen. Wir könnten das Ganze Death-Driven Design nennen. Das wäre doch einmal was.
Ja, finde ich gut, ja.
Okay, vielen Dank für
den Vortrag. Lässt sich vielleicht marketingmäßig nicht ganz so gut ausschlachten. Mal schauen.
Gibt's Fragen? Gibt es Fragen aus dem Publikum? Bitte.
Also wie man diese monolithische Anwendung jetzt in mehrere Microservices auftrennen kann, ist mir nicht so ganz klar auf der UI-Ebene. Also im Schaubild ging das ja durch den ganzen Stack durch. Ja. Datenbank kann ich mir noch vorstellen und Logikebene macht ja auch Sinn mit dem Bounded Context, aber gerade die UI von so einer monolithischen Anwendung in viele kleine Microservice-UI aufzuteilen, wie geht das?
Also die großen Anbieter, die das vormachen, die sind allesamt im Web vertreten, da geht es ein wenig leichter. Da kann ich zwischen den Services hin und her verlinken, irgendwie ein Security-Token mitgeben, da ist es dann nicht so ein Problem. Wenn ich einen installierbaren Client habe, muss ich mir irgendwas einfallen lassen. Da wären mehrere Lösungen denkbar. Die schönste Lösung ist wahrscheinlich, dass man da mit einem Art Plugin-System arbeitet. Das heißt, ich habe meine Shell, die wird installiert, ähnlich wie vielleicht Visual Studio auch eine Shell darstellt oder noch viel mehr die Konkurrenten bei Eclipse. Eclipse ist ja schon fast keine Entwicklungsumgebung mehr, sondern nur eine Shell. Und da linkt man dann halt verschiedene Plugins rein. Das wäre eine Ansatzmöglichkeit, um das Problem zu lösen.
Gibt es weitere Fragen? Manfred, dann hätte ich noch eine Frage. Mhm. Bei dem, was du erzählt hast, ist mir sofort in Erinnerung gekommen, da gab es mal sowas wie Service Bus und Enterprise Service Bus und Cloud Service Bus. Mhm. Hängt das in irgendeiner Form jetzt zusammen? Kann man sowas nutzen, damit diese Bounded Kontexte die Daten irgendwie tauschen oder gibt es hier einen Zusammenhang? Was meinst du?
Ja und nein. Also auf der einen Seite klar, wir werden irgendwie Mechanismen brauchen, um asynchron zu kommunizieren und da bieten sich genau solche Messaging-Produkte an, Message-Queues, Topics, um Informationen über Events asynchron von A nach B zu bringen. Auf der anderen Seite grenzen sich Microservices doch schon recht stark von dieser SOA-Idee ab. Man versucht da, dass man möglichst leichtgewichtig vorgeht. Viele Firmen haben ja irgendwie gesagt, Zoa, das ist genau unser Produkt und wenn du das kaufst, dann wirst du glücklich. Und die Idee, die hat natürlich nicht funktioniert. Man versucht bei Microservices wirklich mit so wenig wie möglich auszukommen. Ein Stichwort ist, dass man mehr oder weniger dumme Verbindungen hat zwischen Anwendungen. Das heißt, man hat jetzt dann nicht unbedingt einen teuren Servicebus, der 1000 Features hat, die man eh nicht braucht, sondern vielleicht auch nur eine einfache Message-Queuing-Lösung, wie zum Beispiel ActiveMQ oder sowas.
Gibt es noch Fragen? Dann schließe ich eine letzte Frage an. Was meinst du, wenn Leute hier im Publikum sitzen und sagen, das klingt interessant, welche Fähigkeiten muss ein Team entwickeln, dass man bereit wird für Microservices, wenn man bis jetzt eher monolithisch entwickelt hat und sagt, in diese Richtung wollen wir gehen. Was muss man Neues lernen? Fähigkeiten, Prozesse, wie auch immer.
Ah ja, ist eine schöne Frage. Man sieht da recht schön, dass da auf einmal verschiedene Ansätze zusammenfließen zu einem einzigen Ansatz. Verschiedene Ansätze, die sich in der Vergangenheit schon als separate Ansätze etabliert haben. Agilität lässt sich wunderbar vereinen mit Microservices. Microservices werden mich auch dabei unterstützen. DevOps-Bewegung ist auch etwas, was man da innehaben sollte. Man sollte sich, wie vorhin schon gesagt, über Bildautomatisierung, über automatisiertes Deployment und automatisiertes Testen Gedanken machen können. Ja, und darüber hinaus muss man natürlich sich recht genau mit verteilten Systemen und mit all diesen Konsequenzen von verteilten Systemen bis hin zur Security, da bin ich wieder beim Dominik, bis hin zur verteilten Datenhaltung Gedanken machen.
Wunderbar. Herzlichen Dank, dass du da warst, Manfred. Es war sehr interessant. Ich hoffe, es war spannend. Vielleicht kriegen wir noch mal einen Applaus für den Manfred. Und in der Zwischenzeit können wir dich, Konstantin, bitten, deine Präsentation zu laden.